So, ihr glücklichen Hinten, habt das Glück, heute in der ersten Reihe heute hier zu sitzen. Hier ist noch ganz viel frei, auch hier vorne sind noch Plätze frei, auch dort sind noch Plätze frei, neben unserem lieben Herbert, der hat immer gerne Gesellschaft. Schön, euch zu sehen. Ich darf ganz kurz Holly fragen, ich habe gerade eben noch meine neue PowerPoint geschickt, hast du die noch gesehen? Oh, ich danke dir. Dann möchte ich mit Gebet starten. Jesus, was bedeutet dein Name? Er ist kraftvoll, er ist herrlich. Und du warst das Wort am Anfang. Du wurdest Fleisch. Du bist zum Vater zurückgegangen, aber du hast uns dein Wort hier gelassen. Danke, dass wir nicht als Waisen zurückgelassen wurden, sondern dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir darin Kraft haben. Deine Herrlichkeit, dein Leben, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu predigen und dass du unser Herz dafür öffnest, für deine Wahrheit, für deine Liebe, für das, was du ganz persönlich für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Amen. So. Noch ein letztes Mal. Der Jakobusbrief. Der Brief, in dem der gute Jakobus sehr energisch das Ziel verfolgt hat, echten Glauben in uns hervorzurufen, uns dazu zu motivieren, uns nach echten Glauben auszustrecken, der in der Lage ist, auch dem echten Leben zu begegnen. Nicht nur in einer Theorie, sondern all den Herausforderungen, all den Problemen, die so ein Leben mit sich bringen, sich darin zu bewähren und sogar daraus gestärkt hervorzugehen. Letzte Woche, erinnert ihr euch vielleicht noch dran, ging es um die Warnzeichen, die Jakobus im Blick auf seine Zuhörer vor Augen hatte. Sie mussten sich vielen Herausforderungen stellen und bei ihm leuchteten die Alarmglocken, dass wenn sie diesen Dingen begegnen, ja das Wichtige vielleicht nicht sehen oder vielleicht sogar aus ihrer Gemütlichkeit diese Warnzeichen nicht ernst nehmen. Und heute soll es noch einmal um solch ein Warnzeichen gehen. Es ist wie immer bei Jakobus kein leichter Text, aber deswegen umso wichtiger, dass wir uns mit diesen Texten auseinandersetzen, um zu verstehen, was ist eigentlich Jakobus Anliegen und welches Ziel verfolgt er mit diesem Abschnitt. Und heute bewegen wir uns in Kapitel 4. Ich lese mal vor die ersten drei Verse. Woher kommen denn die Kämpfe und die Streitigkeiten zwischen euch? Doch nur aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Innern toben. Ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr mordet und seid eifersüchtig, aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und mit Gewalt, aber ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche Genusssucht zu befriedigen. Ist immer schön, wie schön er das ausdrücken kann, ne? Ich meine, Kapitel 3 hat so schön geendet. Es ging um die Weisheit von oben, von Gott. Und ihr Wesen ist Friede, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, voller guter Früchte. Und da denken wir so, hey, wünscht sich das nicht jeder von uns im Leben? Mehr Friede, mehr Freundlichkeit, Barmherzigkeit? Und wenn man dieses Kapitel 3 am Abschluss liest, dann denkt man sich so, hey Jakobus, erzähl uns mehr davon. Aber was tut Jakobus? Er richtet seinen Blick auf die Zuhörer, auf uns. Und er hält uns wieder einen Spiegel vors Gesicht. Und er fragt dich und mich, woher kommen eigentlich diese Kämpfe in uns? Diese Streitigkeiten, all dieser Neid. Die Elberfelder übersetzt Kämpfe sogar mit Kriege. Da sind Kriege, die wir ausleben. Und das ist schon krass. Ich meine, Kriege heißt, ich bin gegen dich und du bist gegen mich. Und ich will dich zerstören und du willst mich zerstören. Ich muss gewinnen. Und Jakobus stellt uns die Frage, warum sind diese Dinge in unserem Leben? Und woher kommen sie eigentlich? Wisst ihr, Jesus, der hat auch immer Fragen gestellt. Und ein guter Coach zeichnet sich nicht darin aus, dass er dir sagt, was du zu tun hast, sondern dass er dir gute Fragen stellt. Ich meine, wir hätten alle eine Sommerfigur, oder? Wir wissen heutzutage, was gutes Essen ist. Wir wissen, wovon wir vielleicht ein bisschen weniger essen könnten. An jeder Ecke gibt es einen Sportverein und ein Fitnessstudio. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir es tun, oder? Es gibt nämlich oft einen Grund, etwas, was wir nicht sehen, etwas, was wir vielleicht nicht erkennen, was uns davon abhält, etwas zu tun. Und auch wenn Jakobus' Ton hier wieder sehr scharf ist, können wir sehr dankbar sein, dass er solche Themen nicht ausgrenzt, sondern seinen Finger darauf legt. Denn er hat das Ziel, diese Wurzel, die uns davon abhält, uns nach dieser Weisheit nach oben auszustrecken, dieser Freundlichkeit, dieser Barmherzigkeit, diese Wurzel aufzudecken und dass Heilung geschehen kann. Und er sagt, wenn wir uns unser Leben anschauen, wenn du dein Leben anschaust, ja, dann kann es in Konflikten und all dem schon sein, dass es äußerlich danach aussieht, dass es dir um Weisheit und um Wahrheit geht. Aber das Ergebnis ist halt nicht die Weisheit. Schau mal dein Leben an. Schau mal, was bei diesen ganzen Konflikten herauskommt. Irgendwie noch mehr Streit, sagt Jakobus. Und deswegen sagt er, woher kommt das also? Liegt es in irgendwelchen Äußerlichkeiten, äußeren Gründen? Und die heutige Zeit, die gibt uns so viele Gründe zu sagen, ja, boah, was die Politik macht, wie es in der Wirtschaft aussieht, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt, alle drehen durch. Aber Jakobus sagt, na, so einfach ist das nicht. Bevor Dinge nach außen treten, die Konflikte, die wir erleben, da tobt etwas innerlich in uns, was du wahrscheinlich gar nicht selbst siehst. Und Jakobus benennt das ganz nüchtern. Er sagt, es sind die Leidenschaften. Es sind die Begierden in uns, die in uns toben. Und er sagt, das sind Sehnsüchte in uns, die toben in uns. Und das kommt aus unserem Herzen. Es kommt nicht von außen. Also das, was ich und du über den anderen denken, was unsere Ambitionen sind, da geht es vielmehr um das, was tief in unserem Herzen verwurzelt ist und das sich dann in diesen Konflikten erst offenbart. Nach außen wünschst du dir vielleicht Frieden. Aber innerlich, sagt Jakobus, geht es dir eigentlich nur um dich selbst. Es geht darum, deine Bedürfnisse, deine Begierden zu befriedigen. Ich glaube, alle Ehepartner, die hier in diesem Raum sitzen, kennen das. Wenn wir streiten. Wir denken, wir streiten um eine Sache. Und am Ende müssen wir oft feststellen, eigentlich ging es mir nur darum, Recht zu haben, oder? Eigentlich ging es mir doch nur um mein Ego und jetzt habe ich mein Recht durchgesetzt. Und auch wenn das hart klingt, was Jakobus uns hier aufzeigt, es zeigt uns, und das ist so wichtig bei Jakobus zu verstehen, es zeigt uns, wie sehr Gott an deinem und meinem Herzen interessiert ist. Dass es ihm nicht darum geht, dass wir Äußerlichkeiten hier schön fromm singen und die Dinge richtig tun, sondern dass es ihm wirklich am Herzen liegt, dass es hier drin bei uns gut und gesund ausschaut. Und Jakobus sagt, dieser Schrei, den du innerlich hast, den du spürst, er ist eigentlich eine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Aber dann führt er weiter aus. Er sagt, ihr verzehrt euch, aber ihr kommt eurem Ziel nicht näher. Du verzehrst dich nach etwas und doch kommst du diesem Ziel nicht näher. Und Jakobus sagt, wer seinen Begierden, seinen Leidenschaften ausgeliefert ist, wer davon angetrieben wird, der wird unzufrieden bleiben. Auch wenn die Personen das bekommen, was sie sich gerade wünschen und wollen, sie werden unzufrieden bleiben. Warum? Weil die Wurzel, die da ist, die bleibt. Und wenn du Neid im Herzen hast, Eifersucht im Herzen hast, dann kannst du bekommen, was du willst, aber du wirst neidisch und eifersüchtig bleiben. Und diese Wurzel möchte Jakobus aufdecken. Er möchte dir sagen, diese Unzufriedenheit, die du manchmal in dir spürst, die wird dich nicht zum Ziel führen. Und wir denken oft, oh, wenn ich das hätte, wenn das besser laufen würde, Wenn meine Frau das und das mal ein bisschen hinbekommen würde, hey, dann wäre ich viel glücklicher, oder? Dann wäre ich so viel glücklicher. Aber diese Unzufriedenheit, sagt Jakobus, die führt uns nicht ans Ziel, sondern eigentlich noch in Isolation. Und sie lässt uns am Ende mit weniger zurück, als wir vorher hatten. Bleiben wir bei dem Beispiel Streit. Du hast einen Konflikt mit einer Person und du spürst diese Wut in dir. Oh, und du gibst ihr richtig Raum. Du sagst der Person jetzt mal endlich, was Tacheles ist. Und dann spürst du Befriedigung. Oh, das hat gut getan, der mal meine Meinung zu sagen. Aber nur für eine kurze Zeit. Deiner Wut, der du Raum gegeben hast, sie lässt dich leer zurück. Und dann sagt Jakobus sogar, dann kannst du sogar beten. Ganz viel und ganz fromm, aber du empfängst nichts, weil mit dieser bitteren Wurzel in dir du ganz mit der ganz falschen Absicht betest. Und dann kannst du nicht empfangen. Gott kann dir da nicht helfen, weil du nicht willst, dass Gott dir hilft, sondern Gott gefälligst das zu tun hat, was du willst. So sagt Jakobus, sieht es oft in unserem Herzen aus. Und er sagt uns, wenn wir wirkliche Veränderung wollen, wenn wir diesen echten Glauben, der sich nicht nur in äußerlichen Dingen ausdrückt, dann kommen wir nicht daran vorbei, uns ehrliche Fragen zu stellen. Hey, woher kommt das, was ich gerade erlebe? An Stress, an Unzufriedenheit, an Streitigkeiten. Was ist das, was da tief in meinem Herzen liegt? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir diese Weisheit von oben wollen, wenn wir uns nach dem ausstrecken wollen, was Gott für uns hat. Oft liegt da eine Wurzel in unserem Leben, die wir gar nicht sehen, aber uns daran hindert, was Gott uns eigentlich geben möchte. Und jetzt greift Jakobus unterschiedliche Warnungen auf. Und eine möchte ich mir heute mit euch anschauen. Es ist die Warnung vor Selbstsicherheit. Lasst uns mal die Verse 13 bis 17 anschauen. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Ist gleich einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Ihr aber seid stolz und überheblich. Und ein solcher Stolz ist verwerflich. Im Übrigen gilt, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, macht sich schuldig. Jakobus sagt jetzt, nun wieder zu euch. Und er hat Menschen vor Augen, die in ihrem Alltag sich nach Sicherheit sehnen. Nach Sicherheit sehnen und deshalb planen sie. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, hey, was ist denn schlimm daran? Geld zu verdienen, etwas vor Augen zu haben, in die Stadt zu reisen, fleißig zu sein, optimistisch zu sein, auch selbstbewusst. Ich gehe dahin und ich werde das schaffen. Und dann wieder zurückzukommen. Ich meine, das sind doch Leute, die haben ihr Leben im Griff. Können wir uns doch eigentlich was abschauen, oder? Und seine Antwort ist wieder eine Frage. Er sagt, wisst ihr denn, was morgen ist? Was ist euer Leben? Und wir können uns jetzt fragen, Jakobus, natürlich weiß ich, was morgen ist. Meine Kids müssen morgen in die Schule und in die Kita. Ich habe nächste Woche eine wichtige Besprechung. Darauf werde ich mich vorbereiten. Und ich meine, wer nicht weiß, was morgen ansteht, der lebt doch nur in den Tag hinein. Und bei dem wird auch nichts rumkommen. Jeder von uns weiß, was morgen sein wird. Jeder von uns hat seine To-Do-Liste und die ist reichlich voll. Aber Jakobus führt weiter aus. Er sagt, euer Leben ist nur ein Dampfwölkchen, das aufsteigt und sogleich sich wieder auflöst. Und ich glaube gar nicht, wie oft ich mich in diesen Predigtvorbereitungen gefragt habe, Jakobus, warum musst du immer so krass auf den Tisch schauen? Warum musst du jetzt mit dieser Vergänglichkeitskeule uns um die Ohren hauen? Ich meine, in den letzten Wochen haben wir hoffentlich erfahren, der Jakobus kann ganz schön hart sein, aber eigentlich hat er ein totales väterliches Herz. Und sein Ziel ist es ja, dass der Glaube im echten Leben klarkommt. Und ihm ist es wichtig, dass wir verstehen, dass manchmal schöne Worte nicht helfen, sondern Sachen beim Namen genannt werden müssen. Und deshalb sieht er das so wichtig, mit dieser Vergänglichkeitskeule uns aus dieser Illusion herauszuholen, hey, die manchmal meint, wir könnten alles kontrollieren. Wenn ich nach vorne schaue, dann habe ich alles fest in der Hand und ich kann alles schön planen. Und Jakobus sagt, hey, wenn wir so unterwegs sind, setzen wir unser Vertrauen in eine sehr brüchige und falsche Sicherheit. Ich meine, die letzten Jahre haben so sehr für Jakobus gesprochen, dass er weiß, wovon er spricht. Auf einmal ist da plötzlich Corona, dann haben wir das überstanden, auf einmal ist da Russland und Ukraine und es passieren so viele Umbrüche und Veränderungen, die wir bisher nicht kannten. Und das, was wir gerade erleben, ist, dass unsere Sicherheit, unser Bedürfnis nach Sicherheit ganz schön gerüttelt und geschüttelt wird. Wir wachen in einer Welt auf, die wir so bisher nicht kannten. Und wir schauen auf eine Zukunft, über die wir nicht verfügen. Du und ich nicht. Wisst ihr, und da gibt es so eine Versuchung, eine Gefahr, sagt Jakobus, in unserer friedlichen Wohlstandsgesellschaft zu denken, hey, wir kriegen das alleine hin. Wir kriegen das unter Kontrolle. Ich schaue auf mein Leben und ich mache das und das und dann kommt auch das und das raus. Und es sind diese inneren Sätze, die uns antreiben, die sagen, hey, ich plane so, dass es für mich machbar ist. Ich plane so, dass ich es kontrollieren kann und fest in der Hand habe. Hauptsache, ich bleib unabhängig. Wisst ihr, jedes Elternteil kennt das. Ich habe eine große Sehnsucht in mir, für meine Kinder gute Bahnen zu legen. Ich habe eine große Sehnsucht, dass aus ihnen mal richtig gute Kerle werden, die es gut im Leben haben, die im Leben stehen, mit all dem klarkommen. Und mein Sohn wird jetzt bald nächste Woche 8. Und in diesen 8 Jahren musste ich schon feststellen, ich kann gute Dinge tun, aber ich habe das Leben von meinem Sohn in keinster Weise unter Kontrolle. Ich habe sein Leben nicht in der Hand. Mein Sohn hatte schon in diesen 8 Jahren 2 OPs. Der hatte 2 so schlimme Magen-Darm-Infekte, wo er hätte fast sterben können. Und da kann ich mir so viel planen, da kann ich mir so viel wünschen, aber ich merke, ich habe dieses Leben nicht in der Hand. Und dann kommt noch dazu, dass er sowieso nicht hören möchte und seinen eigenen Kopf hat, ja. Ich habe es nicht in der Hand. Und doch denken wir auch in unserem Leben so oft, wir haben es in der Hand. Ich kann es kontrollieren. Und das gibt uns ein gutes Gefühl von Sicherheit. Wisst ihr, Jesus hat auch viel über dieses Thema gesprochen. Und in Lukas 12 gibt er uns ein Gleichnis von einem Kornbauer. Und der hatte ein Feld, wow, das war fruchtbar. Und er hatte so viel zu ernten, dass seine Scheunen nicht ausreichten. Und er hat sich gedacht, was mache ich jetzt? Und er dachte, ich reiß diese blöden alten Scheunen ab. Ich baue richtig große Scheunen, dass alles da reinpasst. Oh, und wenn ich das habe, dann kann ich mich zur Ruhe setzen. Dann kann ich es mir richtig gut gehen lassen. Das war sein Plan. Und wer die Geschichte kennt, Gott spricht im Schlaf zu ihm und sagt, du Narr, du wirst heute Nacht noch sterben. Wer hat dann all das, wofür du so hart gearbeitet hast? Ein riesiger Vorrat, der ihm Ruhe und Sicherheit versprochen hatte. Aber er hatte das Entscheidende aus dem Blick verloren. Wisst ihr, wer nicht bedenkt, dass sein Leben vergänglich ist, begrenzt ist, wer nicht versteht, dass es ein Maß im Leben gibt, das wir nicht in der Hand haben, wer das nicht im Blick hat, sagt Jakobus, der verliert das Entscheidende aus dem Augen. Dass du und ich, wir beide, viel weniger in der Hand haben, als uns lieb ist. Und deswegen kommt er mit dieser Vergänglichkeitskeule, weil er uns aus dieser Illusion herausholen möchte, die so trügerisch ist und die uns nicht das geben kann, was wir uns so sehr erhoffen. Wisst ihr, und Jakobus sagt, wenn wir diese Lebenshaltung haben, wenn wir so ausgerichtet sind, dann werden wir am Ende ein Leben gestalten und planen, in dem es Gott nicht gibt. Aber was können wir stattdessen machen? Wisst ihr, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es hier Jakobus nicht darum geht, dass wir nicht planen dürfen. Wir sehen in der Bibel, Gott ist ein Gott der Ordnung und des Plans. Er hat Anfang und Ende gemacht. Und auch bei den Aposteln sehen wir, dass sie sehr zielstrebig und organisiert waren. Aber Folgendes lesen wir jetzt in 15. Er sagt, sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Kennt ihr diesen Satz? Wer sagt den hier immer gerne? Unser lieber Klaus-Günther Pache. Den haben wir, glaube ich, in 2 Wochen wieder hier. Und hört genau zu. Dann wird er predigen und dann wird er sagen, und ich komme im nächsten Jahr, wenn der Herr will, und wir leben. Das ist einer seiner Standardsätze, die er sagt, wenn er in die Zukunft schaut. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man so jeden Tag mit Klaus-Günther Pache reden würde. Hey Klaus, hast du Zeit? Ja, wenn der Herr will. Dann komme ich in zwei Stunden vorbei. Ansonsten sei gesegnet. Das würde uns, glaube ich, zu anstrengenden Gesprächspartnern machen. Aber ihr Lieben, Klaus-Günther, der hat was sehr Wichtiges erkannt. Dass das nämlich viel mehr unsere Realität abbildet. Das ist nämlich echt. Wenn der Herr will. Und da will uns Jakobus nämlich hineinführen. Denn du und ich, wir haben letztlich nicht die Autorität, das letzte Wort über unser Leben, über unsere Pläne. Und Jakobus wünscht sich, dass wir diesen Perspektivwechsel bekommen, weil wir sehr oft glauben, dass wir alles im Griff haben, dass wir alles planen können und alles in der Hand haben. Wisst ihr, die Art und Weise, wie wir über die Zukunft sprechen, wenn du dich mit Leuten austauschst, wurde erst Mittwoch gefragt, Daniel, was ist in 10 Jahren? So, da habe ich ihm natürlich das geantwortet, wenn der Herr will. Nee, wisst ihr, wie wir über unsere Zukunft sprechen, drückt unsere Herzenshaltung aus. Und sie drückt aus, wie sich unser Leben orientiert. Darin wird es offenbar. Also für Jakobus ist nicht nur das Entscheidende, dass wir verstehen, dass unser Leben begrenzt ist und wir weniger in der Hand haben, als wir denken, sondern dass unser Leben unter dem Wollen und Planen Gottes steht. Hey, wie gut ist das doch, oder? Dass dein und mein Leben unter dem Wollen und Planen Gottes steht. Er will mit dir leben und er will dein Leben führen. Praktisch Tag für Tag. Dürfen wir Pläne machen? Ja klar, wenn Gott will. Der Schlüssel ist hier, wir dürfen und wir sollen Pläne machen, aber mit Gott. Wisst ihr, in Vers 13 kommt zum Ausdruck, dass darin Pläne nach dem eigenen Willen gemacht werden. Und in Vers 15 werden auch Pläne gemacht, aber sie werden unter Gottes Willen gestellt. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil wir leben nur in der Gegenwart Gottes, wenn wir in der Zukunft mit ihm rechnen. Wir darauf vertrauen, dass er unsere Zukunft im Blick hat. Weil wenn wir dieses Bewusstsein nicht haben, dann haben wir dieses Bedürfnis, für die Zukunft zu sorgen. Es sicher zu machen, uns abzusichern vor all dem, was kommen kann. Wisst ihr, und Paulus hat uns das so gut vorgelebt. In all seinen Missionsreisen hatte er ganz klare Ziele. Aber wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, dass der Heilige Geist ihn verwehrt hat, dorthin zu gehen. Also Paulus hat Pläne gemacht. Er ist gegangen, zielstrebig, Aber wer war in der Gegenwart offen, dass Gott vielleicht einen ganz anderen Plan hat? Dass Gottes Terminkalender ganz anders aussehen mag, als er es sich gedacht hat. Und das gilt auch für uns. Vers 16. Ihr aber seid stolz und überheblich. Und ein solcher Stolz ist verwerflich. Und Jakobus sagt, ey, merkt ihr das eigentlich, dass ihr euch überhebt? Mit diesem Gedanken, der vielleicht in unserer Gesellschaft und bei uns so normal wirkt. Merkt ihr eigentlich, dass ihr euch in eine Position stellt, die ihr erstmal gar nicht habt und die euch gar nicht zusteht? Ihr macht euch zu jemandem, der meint, die Zukunft garantieren zu können. Aber ihr Lieben, das können wir nicht. Das kann nur Gott. Und wisst ihr, wer das nicht im Blick hat, der wird sich rühmen, seiner Taten und seiner Stärken, seiner Planungen. Und er wird sich in seinem Selbstvertrauen darin bestärken, wenn er erfolgreich ist. Und anstatt zu sehen, dass all das, was passiert und tut, der Mensch darauf angewiesen ist, auf die Gnade und Gunst Gottes, rühmt er sich selbst. Und deswegen bringt Jakobus dieses Beispiel, diese Warnung in dieses Kapitel hinein. Wenn wir so denken über unsere Zukunft, dann offenbart es etwas in unserem Herzen, eine Wurzel, eine bittere Wurzel, und das ist Stolz. Wisst ihr, und Stolz grenzt Gott aus unserem Leben heraus. Und wisst ihr, wir leben manchmal gar nicht so selten anders, oder? Wir planen, und ist Gott da eigentlich drin? Oder ist es unser eigenwilliges Planen? Wisst ihr, wer nach seinem eigenen Wollen plant, so plant, wie es für ihn richtig erscheint, da sagt Jakobus, der plant an Gott vorbei. Und früher oder später, wie bei dem Kornbauer, werden wir auf die Nase fallen. Aus dem einfachen Grund, weil wir vergänglich sind und abhängig sind von Gottes Gnade. Und wisst ihr, darauf will Jakobus uns zurückwerfen. Für ihn ist das gar nichts Schlimmes. Es ist einfach die Realität, in der wir leben. In dieser Welt, die vergänglich ist und dessen Zukunft wir nicht voraussehen können. Aber Jakobus möchte diesen Perspektivwechsel für uns. Er sagt, durch den Glauben ist diese Bedrohlichkeit, die diese Welt, unsere Gesellschaft so in Angst und Schrecken setzt, durch den Glauben hat es diese Bedrohlichkeit verloren. Für die, die an Jesus Christus glauben. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, hat er uns ewiges Leben gegeben. Nicht hier auf Erden, sondern bei ihm. Wenn es hier für mich zu Ende geht, dann weiß ich, da wartet neues Leben auf mich. Und in diese Realität möchte uns Jakobus hineinnehmen. Wisst ihr, wenn wir in die Zukunft schauen, dann können wir Pläne machen. Wir sollen sogar zielgerichtet sein. Aber wir müssen nicht zwanghaft uns versuchen abzusichern, weil wir das gar nicht können. Sondern wenn wir in die Zukunft schauen, dann sollen wir mit Gott rechnen. Dann sollen wir mit Gott planen, weil er unser Herr und Heiland ist. Und jetzt komme ich langsam zum Schluss. Vers 17. Warum ist diese Perspektive so wichtig für uns? Im Übrigen gilt, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, macht sich schuldig. Jakobus sagt, bevor wir Pläne machen, was in 5 oder 10 Jahren oder vielleicht auch nächste Woche ist, du kannst das so viel machen, wie du willst. Aber wenn du das Gute, was heute vor dir liegt, nicht tust, dann machst du etwas falsch. Wisst ihr, wir können nicht wissen, was morgen ist. Wir haben vielleicht unsere Pläne, aber wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Aber was wir wissen können, ist das Gute, das wir tun sollen, sagt Jakobus. Das, was gerade vor uns liegt. Und ich sage es ganz ehrlich auch aus meinem Leben. Wie viel Gutes habe ich im Leben verpasst zu tun, weil ich zu beschäftigt war? Zu beschäftigt mit der Zukunft, auf sie hinzuarbeiten, um meine To-Dos abzuarbeiten. Und wisst ihr, es fällt uns so leicht, in irgendwelchen Masterplänen uns zu verlieren. In Dingen, wo wir hinwollen. Und es passiert auch so leicht, sich in Dingen zu verlieren, wie Sorgen über die Zukunft und der Versuch, was sein könnte. Aber dabei verlieren wir den Blick, dass es Menschen in unserem Leben gibt, für die wir Verantwortung haben. Heute. Nicht in 10 Jahren, nicht in 5 Jahren, sondern heute. Es gibt jemanden in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde, der vielleicht deine Hilfe braucht, dem du Gutes tun kannst, beiseite stehen kannst. Wisst ihr, wer mit Gott rechnet in der Zukunft, der kann offen sein für das Hier und Jetzt, für das Gute, das Gott durch einen bewirken möchte. Und deswegen gibt uns Jakobus diese Warnung, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir in der Zukunft mit Gott rechnen. Dass er der Herr ist, der die Kontrolle hat, der Anfang und Ende gesetzt hat und der dich und mich darin nicht vergessen hat. Damit wir offen sind für das Hier und Jetzt, für das Heute, für das Gute, was Gott durch uns hervorbringen möchte. Und die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Was gibt uns Jakobus mit? Wisst ihr, wenn wir uns nach diesem echten Glauben ausstrecken wollen, dann sagt Jakobus, dann kommen wir an diesen gemeinen Fragen nicht vorbei, uns zu fragen, hey, wie sieht's eigentlich in unserem Herzen aus? Wir können ganz viel tun und machen, aber es führt uns nicht zum Ziel, wenn wir nicht wissen, was eigentlich das Problem in unserem Herzen ist. Und Jakobus sagt ganz konkret, wenn wir unseren Blick nach vorne richten, hey, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass unser Leben begrenzt ist. Dass wir nicht alles in der Hand haben. Schon in den Psalmen stand, lass uns erkennen, dass wir sterben, damit wir weise werden. Da liegt also Kraft drin. Das ist keine Schwachheit, das ist keine Angst. Oh, ich muss mit 88 sterben und nein, da liegt Kraft drin, wenn wir das verstehen. Dass unser Leben vergänglich ist, dass wir nicht alles in der Hand haben, aber dass Gott da ist und dass er Gutes in mein Leben gelegt hat, das ich tun soll. Darin liegt Kraft. Und ihr Lieben, wenn wir einen Blick dafür bekommen, mit Gott in der Zukunft zu rechnen, dann können wir wirklich offen sein in dem Hier und Jetzt. Aber planst du mit Gott? Rechnest du mit Gott? Oder ist es vielleicht nur eine Formel, wenn Gott will? Und eigentlich bist du der Herr deiner Pläne. Ich möchte dich fragen, wenn du nach vorne schaust, wen oder was siehst du da? Siehst du Gott, der deine Zukunft in seinen Händen hält? Mit dem du Pläne machen kannst, mit dem du zielstrebig sein kannst? Oder sorgst du eigentlich nur für dich selbst? Geht es eigentlich nur um dich selbst und du versuchst, deine Pläne umzusetzen und zu hoffen und zu beten, dass Gott dir da Gelingen schenkt? Und Jakobus sagt, tu das nicht. Du wirst damit nur auf die Nase fallen. Und diesen echten Glauben, den er sich so sehr für dich wünscht, wirst du nicht erlangen. Also richte deinen Blick auf Gott. Rechne mit ihm. Vertraue ihm, dass wenn du nach vorne schaust, er da ist. Frag ihn, was sein Plan ist. Nicht nur, was deine Pläne sind, was er für dich vorhat. Gib ihm deine Pläne und sag, hey Gott, ich gebe sie dir. Und wenn du sie ändern möchtest, dann änder sie. Und wenn du sie segnen möchtest, dann gehe ich darin weiter. Aber hab Gott dabei im Blick. Ihr Lieben, wir singen jetzt noch ein Lied. Wir haben Jakobus geschafft. War nicht einfach, gebe ich auch ehrlich zu. Aber wenn Jakobus sich eins für uns wünscht, dann ist es ein kraftvolles Leben, einen kraftvollen Glauben, der wirklich dem Leben standhalten kann. Und das Leben ist nicht immer schön und schöne Worte. Das Leben kann richtig knallhart sein. Und all die Zuhörer, die Jakobus vor Augen hatte, die haben das knallhart erlebt. Und Jakobus möchte Wahrheit sprechen und die brauchen wir. Hey, Gott ist ein Gott der Zukunft und er hat eine Zukunft für dich. Er hat vor 2000 Jahren diese Zukunft schon für dich besiegelt. Er hat gesagt, gib mein Leben für dich, damit du ewiges Leben hast, in Ewigkeit bei mir bist und diese Weisheit von oben schon hier erfährst und in Ewigkeit darin lebst. Aber was ist vielleicht die Wurzel in deinem Leben, die dich davon abhält, zu glauben, du musst es selbst in die Hand nehmen. Du musst die Kontrolle haben und nicht mit Gott rechnen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass es wahr ist, dass du uns nicht nur schöne Worte um den Mund schmierst und sagst, ach, alles wird gut. Nein, das Leben ist hart. Und dieses Leben kann herausfordernd sein. Aber ich danke dir, Jesus, dass du dieses Leben uns vorausgelebt hast, dass du in diese Welt gekommen bist und uns gezeigt hast, wie Leben hier schon auf Erden aussehen kann, in dieser Abhängigkeit zu dir, Vater. Und ich danke dir, dass du unser Herz kennst, dass du nicht verurteilend darauf schaust, sondern voller Liebe und voller Wohlwollen, Herr. Danke, dass du ein Gott bist, der an unserem Leben teilhaben möchte, unser Leben führen möchte, unser Leben kraftvoll machen möchte. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wo vielleicht ja bittere Wurzeln sind, die uns davon abhalten, uns nach dem auszustrecken, was du hast. Und ich bitte dich, dass du uns einen Perspektivwechsel ermöglichst, der dich im Blick hat, wenn wir auf die Zukunft schauen. Amen.